willkommen zu unserem Podcast mit Anja, Marc, Christian und Kai, die vier Destillatiere. Viel Spaß dabei.
Hallo und herzlich willkommen bei den vier Destillatieren, unserem Podcast rund ums Destillieren. Heute in Folge 38 angelangt und auch diesmal wieder mit dabei Anja, Marc und Kai. Hallo zusammen.
Ja, hallo.
Hallo und guten Abend.
Ja, hallo.
Wir haben uns wieder ein paar interessante Themen vorgenommen. Als Pflanze der Woche wollen wir heute den Fenchel behandeln. Und als Sachthema haben wir uns etwas ausgesucht, was ja vielleicht einige von euch auch betreffen könnte, das Destillieren mit Kindern. Nein, nicht in der Destille, sondern drumherum. Und wir werden mal sehen, was unsere Großfamilienväter Marc und Kai hier an Erfahrungen mit einbringen können. Aber zuerst schauen wir uns natürlich die Glasinhalte der Teilnehmer an. Ich würde mal mit Anja beginnen. Was hast du für heute vorbereitet?
Also ich habe zwei Sachen. Einmal einen klassischen Rosentee aus dieser Kräutertee-Mischung und dann habe ich einen kleinen Mokka mit ein bisschen Zitronen-Orangen-Hydrolat.
Mokka mit Zitrone, das klingt ja auch spannend.
Ach, herrlich.
Geht wahrscheinlich dann in die marokkanische Richtung mit Gewürzen, oder?
Ja. Ich mag das ja gerne auch sonst so, wenn man zur Weihnachtszeit dann so ein bisschen aromatisierten Zucker hat mit Vanille, mit Kakao dann dabei und ein bisschen Kardamom und sowas dann in die Richtung oder auch Zimt dabei, finde ich immer sehr schön.
Aber bei Zitrone denke ich immer an Zitronensaft. Hast du Zitronensaft rein?
Nein, oder ich habe das Hydrolat genommen.
Ah, Ja klar. Das ist aber schön.
Ja, ein bisschen Hydrolat muss jetzt immer sein. Ne?
Ja.
Kai, was hast du heute im Glas?
Ich habe auch was mit Zitrone, aber ich habe heute schon an Kinder gedacht. Deswegen dachte ich, mache ich auch alkoholfrei. Ich habe eigentlich ein Wasser, was ich mir mit so einem Grapefruit-Hydrolat besprüht habe. Und ich habe Zitronensaft mit dazu und als Würfel jede Menge.
Ich habe mir heute jetzt endlich tatsächlich das Steinbier besorgt. Und ich muss sagen, von dieser speziellen Herstellungsmethode schmeckt man einmal relativ wenig bis überhaupt nichts. Es ist für mich ein 0815-Bier. Kann aber auch sein, dass ich das einfach nicht zu schätzen weiß und grundsätzlich mit hellen Bieren relativ wenig anfangen kann. Einen Versuch war es wert, es klang interessant. Vielleicht kann der ein oder andere Bierkenner das wirklich herausschmecken, aber ja, für mich selbst war es jetzt keine Offenbarung. Marc, was hast du für heute?
Ja, heute habe ich was ganz Besonderes. Erstmal eine schöne kleine Geschichte. Meine Frau als begeisterte Hörerin unseres Podcasts, die jetzt vor ein, zwei Tagen unsere letzte Folge von den Destillatieren angemacht hat und ist dann dabei, sich ein Glas Wasser einzuschenken und hört in dem Podcast plötzlich einen Mann sprechen, der da erzählt, er macht sich gerade Koriander und Wacholder in seinen Wasserglas, während sie das auch machte und erzählt dann auch, ich muss mich ein bisschen ranhalten, weil sonst trinkt meine Frau das alles auf. Und sie hörte auf dem Podcast mit der Flasche vom Hydrolat in der Hand und guckte nach hinten und dachte, jetzt erzählt er mir während dieses Podcasts, dass ich ihm sein Hydrolat auftrinke. Und das war sehr schön. Sie hat sich sehr amüsiert. Ich habe mich sehr amüsiert. Aber deswegen ist jetzt bei uns offiziell der Kampf um Wacholder und Koriander Hydrolat ausgebrochen. Und auch heute Abend, weil es einfach schön erfrischend ist und eine schöne, leckere Sache ist, habe ich mein Glas Wasser wieder mit Wacholder und Koriander gefüllt und schicke hiermit liebe Grüße an meine Frau. Du darfst gerne den Wacholder und den Koriander weiter beim Podcast hören trinken. Am Wochenende destilliere ich neu für dich, mein Schatz.
Ja. Kommt da denn auch Zitrone mit drauf, so ein Scheibchen oder so?
So viel oder? Zeit haben wir nicht, Anja.
Ach so, na gut.
Das bringt mich aber auch gleich auf einen anderen Gedanken. Wacholder, Koriander, Zutaten für alkoholfreien oder alkoholischen Gin.
Ja.
Ihr hattet ja das Gin-Seminar, Marc. Hast du da vielleicht neue Termine für weitere Veranstaltungen?
Für das Gin-Seminar habe ich keine neuen Veranstaltungen oder noch nicht geplant. Was aber sehr schön ist, so langsam kommen auch Anfragen mal direkt, weil ja relativ viele VHS-Kurse bei mir ausgefallen sind wegen Corona. Und da würde ich gerne meine Termine, die ich jetzt an den Kreisvolkshochschulen in Norden, Wilhelmshaven und Aurich habe, mal kurz durchgeben. Also in Norden könnt ihr dabei sein am 26.02. oder am 11.06. Das sind jeweils Samstage von 10 bis 16 Uhr ist maximal geplant. In Wilhelmshaven könnt ihr dabei sein am 5.03. oder am 18.06. Und in Aurich könnt ihr dabei sein am 12.03. oder am 14.05. Es sind schöne, günstige Seminare, wo ihr eine Probe kriegt, wo ihr live das Destillieren seht, wo ihr drei unterschiedliche Destillen habt, wo wir Pflanzenmaterial destillieren, wo ihr Lust zu habt, von Lavendel über Rosmarin, Thymian, je nachdem, wenn es Richtung Sommer geht, schaffe ich es auch manchmal ein bisschen von meinem geliebten Holunder mitzubringen. Also sehr spannende Seminare, ich freue mich auf viele Teilnehmer.
Also Teilnehmer können ja bestimmt auch eigene Pflanzen mitbringen, oder, wenn die was haben?
Wenn die das gerne möchten, ist das eine gute Idee, wenn man, was man so im Garten hat von, wenn es Richtung Sommer geht, Zitronenmelisse, Pfefferminz. Ja, bringt bitte Pfefferminz mit, ne? Wer es öfter hört. Also Pfefferminz ist ganz wichtig, dass ihr das mitbringt. Destilliere ich sehr gerne.
Großartig zum Destillieren.
Und ja. Du hast ja nicht genug davon im eigenen Garten.
Nein, auf gar keinen Fall. Das wächst ja auch nicht so stark.
Bei mir tatsächlich nicht. Ist vom letzten Jahr wieder eingegangen. Das ist einfach bei Pfefferminze will bei mir einfach nicht.
Also ich habe jetzt nur, ich hatte ja eine Nana-Minze mir gekauft letztes Jahr und habe die, also bei mir wächst es dann, gut, wir haben auch einen Folientunnel, wächst es ganz groß und breit, aber die war mir, ist ja ganz, ich sag mal, berühmt, die Nana-Minze, aber die war mir einfach zu schwach.
Die war. Nana-Minze ist ja eigentlich auch eher ein nicht mentholhaltiger Vertreter und eher auch eine sanftere Minze. Ich weiß nicht, ob man da destillationstechnisch so viel aus der herausholen kann.
Ja, wer will schon sanft? Ich bin Norddeutsch, ne? Da gibt es nicht sanft.
Genau. Du musst doch deine Stimmbänder schonen, also brauchst du sanft.
Ja, okay. Ja.
Gut, dann bleiben wir gleich bei den Pflanzen. Und wir haben für heute den Fenchel vorbereitet. Ich muss zugeben, ich habe ihn einmal destilliert, allerdings nur die Fenchelsamen und die auch nicht optimal vorbereitet, also weder sinnvoll zerkleinert noch im Mörser ordentlich bearbeitet. Trotzdem hatten sie eine relativ hohe Ölausbeute. Ich weiß gar nicht, ob man das Fenchelgrün vielleicht auch nutzen könnte, ähnlich wie Dille. Müsste man einmal ausprobieren. Hat sonst noch jemand von euch Erfahrung mit der Destillation von Fenchel?
Ich habe Erfahrung mit dem Verkosten der Fenchelhydrolate, weil das war wirklich lecker. Ich war bei Ulrike vom Distillus in Rudolstadt eingeladen und die hatte Fenchel destilliert und dann gab es Thüringer Rostbratwurst und die hatte hier immer so schön Fenchel oben drauf gesprüht und das war wirklich toll.
Also ich kenne es nur als ätherisches Öl und da benutzen wir das halt in verschiedensten Altersklassen oder in verschiedenen Situationen. Und ansonsten, ich kann ganz kurz zur Pflanze sagen, dass es halt eine Pflanze ist, die eine Staude ist, die bis zu 2 Meter groß werden kann. Ein bisschen aussieht wie Dill, ein bisschen wie Senf, sowas von der Art. Nee, nicht Senf. Fenchel, Dill, Kümmel eine uralte Pflanze, die schon von den alten Römern benutzt wurde. Man hat früher gesagt, Fenchel nutzt man zum Schutz vor bösen Geistern und vor Hexen, was ja immer Sinnbild dafür war, wenn man Rumoren im Bauch hatte, also Blähung, Durchfall, Verstopfung, Aufstoßen und da wurde Fenchel ganz viel eingesetzt als Tee, als Auflage zum Kauen. Das ist ja heute noch in der indischen Küche gemacht oder in der orientalischen Küche, dass man hinterher die Fenchelsamen mit ein bisschen Zuckerperlen zusammenkaut, um einmal einen guten Atem zu bekommen, die Verdauung anzuregen, dann einfach das wieder alles so ein bisschen entspannter zu bekommen. Dann hat man gesagt, dass das Fenchel schon bei Frauenleiden genutzt wird, also bei schmerzhaften Regelblutungen, dass da einfach dieses Krampfhafte so ein bisschen sich entspannt dabei. Die Blüten haben ja auch nochmal so einen würzig-süßen Geruch, so ist das Fenchelöl auch ein bisschen süßer vom Duft, finde ich jedenfalls dann das gewöhnliche Fenchelsamenkraut dann. Die Heilpflanze an sich, in der Destillation, das ätherische Öl ist schön und groß und viel ergiebiger, als man das erstmal so denkt, also ist ja wirklich eine große Ausbeute, sagt man. Ansonsten, das Fenchelöl ist auch eins, was unsere Babys, die Kinder schon bekommen. Das in dem sogenannten Vier-Winde-Öl wird es ja genommen, weil sie diese Koliken haben. Die haben ja viele Blähungen und dann kann man die mit dem Fenchelöl einreiben. Das ist ja Fenchel, Anis, Kümmel.
Das wollte ich nämlich gerade fragen, denn ich kenne das von beiden meiner Mädels, dass sie im Säuglingsalter Fencheltee bekommen haben, eben wegen diesen Blähungen und das relativ gut geholfen hat.
Das ist ja auch das Schöne, dass Fenchel schon vom Geschmack sehr süß ist, und dann kann man den gut geben, einfach als Tee. Man braucht ihn nicht süßen, also von daher schont es auch so ein bisschen Zähne. Manche haben ja dann schon, dass sie ihren Kümmeltee dann geben und dann da ordentlich Zucker oder Honig reingeben. Und dann sind die Zähne schon in der Anlage kariös, was ja auch nicht so richtig hilfreich ist. Aber
könnte
dieser süße.
Man statt dem Tee auch Hydrolat nutzen zum Beispiel? Oder ist das zu stark auch für Kleinkinder?
Wenn man jetzt so einen halben Teelöffel auf einen halben Liter gibt, dann kann man es auch den Kleinen geben, ne? Aber man könnte es natürlich dann einfach als Raumbeduftung geben. Dann sind ja auch die Inhaltsstoffe ganz fein. Die Babys und die Kleinkinder, die reagieren ja noch verhältnismäßig schnell. Und da geht es dann auch über die Inhalation im Grunde schon. Und sonst kriegen die halt eine Baucheinreibung. 50 Milliliter fettes Öl, 2 Tropfen von dem Fenchelöl oder 1 Tropfen Fenchel, Kümmel und dann eine schöne Baucheinreibung im Uhrzeigersinn. Vielleicht ein ganz leicht angewärmtes Tuch auf den Bauch legen. Das entspannt den Bauch dann. Und dann ist das schon wieder ganz fein.
Also ich kann auch berichten, dass wir es als den Kindern immer in der Flasche, wenn es mal mit Koliken oder Bauchweh oder wie auch immer war, mit Fencheltee gemacht haben. Und ich weiß es immer aus meiner Schulzeit, dass die Kinder immer sagten, Fencheltee. Aber genau, da unsere Kinder das als Baby schon gekriegt haben, also wenn ich hier einfach mal kommentarlos auch mal einen Fencheltee mache, das finden die Kinder alle super. Wahrscheinlich, weil sie halt im Unterbewusstsein positiv so den Gedanken hatten, ich habe diesen Geschmack, und dann wurden irgendwann die Schmerzen relativ schnell besser.
Ja, also, es kann auch sein, dass es ähnlich ist wie bei Brokkoli, dass man Fenchel mag oder nicht mag.
Das kann natürlich auch sein.
Ich mag einfach diesen Geschmack und dieses Aroma, dieses leicht Lakritzartige, gefällt mir irrsinnig gut.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass das so Assoziationen weckt und man dann im später sich gern dran erinnert, dass es geholfen hatte.
Können wir wieder auf unser limbisches System gehen, das einfach Erinnerungen abspeichert, auch das, was man darüber lernt. Wenn man immer hört, Fenchel ist gut, und das ist ja der Süßfenchel, den wir hier benutzen, der Süße, dass man dann immer wieder weiß, aha, wenn der ist und man riecht ihn dann ist es einfach dieses Gefühl von gemütlich, geborgen, Entspannung. Es ist beruhigend, sagt man vom Fenchel ja auch, beruhigend, ausgleichend, kraftspendend für die Seele. Also hier haben wir auch wieder diese ganzen Kombinationen, die den Körper und die Seele ins Gleichgewicht bringen. Und wenn man das schon von klein auf an lernt, dann ist es einfach verankert. Und wenn man das hört, dann ist das auch etwas, wo man dann nur den Duft hat und sagt, ah ja, da war was. Und sofort sind alle Botenstoffe da, die sagen, hier, Kamerad, du fühlst dich wohl, hier ist es schön, hier fühlst du dich geborgen, es ist was Schönes. Oder eben, nee, mag ich gar nicht, habe ich ganz anders gelernt.
Ich habe den Fenchel immer in der Küche, wenn ich gerne mal Fisch brate, und dann Fisch wird ja zumindest hier bei uns in Butter gebraten und dann da ein paar Fenchelkörner, Fenchelsamen rein und die in der Butter mitschwenken und dann den Fisch, das auch, ja, da wird mir auch ganz warm ums Herz.
Ja.
Das einzige Traurige ist meine älteste Tochter, die auch sehr gerne Fisch isst, und ich sage, guck mal, ich habe dir was ganz Besonderes hier gemacht. Da ist ja Fenchel drin. Ich sag, du magst doch Fenchel. Ja, aber doch nicht beim Fisch. Ja, naja.
Also ich finde Fenchel in der Küche auch toll und ich koche gern frischen Fenchel, also die Fenchelknolle. Und ich weiß ja, beim Destillieren nimmt man die Samen, aber die Knolle schmeckt ja auch ganz stark eigentlich nach Fenchel. Und wenn man die jetzt ganz kurz nur anbrät, dann bleibt dieses Fenchelaroma voll erhalten. Dann mögen es meine Kinder aber auch nicht und fangen alle an zu schreien und sagen, oh nein, bitte nicht, muss ich das essen. Wenn man es aber in so ein Ratatouille mit reinarbeitet und dann kocht, dann macht es eigentlich keinen Sinn mehr, Fenchel zu nehmen, weil man es dann auch nicht mehr schmeckt. Weil anscheinend die ätherischen Öle rausdestillieren.
Noch ein bisschen was wird in der Suppe übergeblieben sein oder im Gemüse. Aber sonst ist es eben nochmal östrogenartig, vielleicht also den Hormonhaushalt aus. Und das sind dann, wenn diese Monatsblutung, wenn die halt ihre Krämpfe haben, da kann der Tee dann schon mal entspannen. Und auch nachher im Wechseljahren, da gibt es dann ja auch nochmal Monatsblutungsschwierigkeiten, Schweißausbrüche, auch Krämpfe, da kann der Tee auch nochmal helfen.
Okay.
Ja, den hast du jetzt.
Wechseljahre habe ich nicht, nee.
Und wieder ein paar interessante Details gelernt.
Ja, definitiv.
Na. Und es fördert die Milchbildung. Also beim Stillen kann man den Fencheltee ganz gut trinken, im Gegensatz zum Salbeitee zum Beispiel, der ja abstillt.
Irgendwie kommt es mir so vor, als ob diese ganzen Heilpflanzen relativ viele Frauenwirkungen aufweisen, wenn man das jetzt so nennen darf. Ich glaube, wir müssten einmal eine kleine Vorbesprechung machen, ob es auch sogenannte Männerpflanzen gibt.
die gibt's.
Vielleicht der Hopfen, ja, aber.
Die hilft auch bei Kater oder gegen Kater, den haben wirklich meistens die Männer.
Das können wir vielleicht einmal eine Spezialfolge zu Pflanzen und Geschlechtertrennung und vielleicht Gendering machen. Könnte vielleicht ganz interessant werden.
Ich gucke es mir mal an, vielleicht kriegen wir es hin.
Das war in Österreich, da ist glaube ich die größte Kräuterspirale Europas oder der Welt oder keine Ahnung. Und da ist irgendwie so ein extra Weg hoch, wo dann einfach nur Männerpflanzen gezeigt werden. Das fand ich ganz interessant damals.
Mhm. Ja, werden wir uns noch näher damit beschäftigen und vielleicht bekommen wir da tatsächlich eine ganze Folge hin. Heute werden wir aber zu einem anderen Sachthema übergehen, und zwar Destillation in Bezug auf Kinder als Mithelfer bei der Destillation. Und ja, ich glaube, Kai und Marc haben da relativ viel dazu zu erzählen. Wer möchte den Anfang machen?
Wir können uns da auch gerne abwechseln, weil wir haben ja beide mehrere Kinder. Ja. Ja. Ich habe gedacht, so zur Einstimmung ist ganz schön, wenn man einfach mal hört, wie meine Tochter auf Düfte reagiert hat. Ich habe da nämlich mal einen Film gemacht, wie meine Tochter so mit mir in einem Thymianfeld gesessen ist. Und vielleicht willst du das ja erstmal zeigen. Dann haben wir uns gleich auf die Kinder eingestimmt.
Was machst du da, Marivel?
Ich pflück was.
Was pflückst du denn?
Ich pflück Thymian.
Warum?
Weil das
so lecker riecht. Das stimmt, das ist ein ganz toller Geruch hier.
Ja.
Ja, genau, also das war meine Tochter und die war damals halt begeistert und ich fand es immer schön, wie eigentlich Kinder so mit Düften und mit Gerüchen von vornherein umgehen, weil die sind noch nicht so kaputt wie viele Erwachsene. Da ist einfach der Geruchssinn noch voll da und der Tastsinn und das Schmecken und alles. Und deswegen ist großartig, wie einfach es eigentlich auch ist, wenn man so ein Kind mitnimmt beim Destillieren und dann zeigt, wie man das Aroma da rauszaubern kann. Und das habe ich mit meiner Tochter damals auch gemacht. Also wir haben auch in Corona-Zeiten dann zusammen destilliert und wenn man sonst nichts machen konnte, haben wir gesagt, wir stellen jetzt einfach eine Destillieranlage in so ein Apartment, wo wir uns getroffen haben. Also meine Tochter wohnt nicht mehr bei mir. Das ist dann auch gleich noch eine andere Geschichte. Aber wir waren in dem Apartment, wo wir uns getroffen haben und haben da zusammen destilliert. Thymian natürlich, wegen antibakteriell dann. Und das hat ja auch wahnsinnig Spaß gemacht. Und ja, also man kann wirklich auch großartig mit Kindern destillieren. Man muss halt nur sagen, bitte nicht in die Flamme fassen.
Ja, oder an die Herdplatte.
Ja, genau.
Ja, man braucht ja auch nur den Kessel anfassen.
Ja, ja.
Das ist wieder aber das Arsch.
Die meisten Kinder sind von Natur aus intelligent genug, um das schon zu wissen und in Zusammenhang zu bringen und das auch schon vorher mal beim Kochen erfahren zu haben oder gesehen zu haben. Da ist dieses Überbehütete auch nicht unbedingt wichtig, wenn ein Kind öfters mal mit in die Küche genommen wird. Dann darf das ja auch mal Messer anfassen oder Pfeffer.
Ich habe ja keine eigenen. Ich kenne das ja nur, wenn die da irgendwie rum um einen rumtouren oder im Seminar oder was auch immer. Die stürzen da drauf, weil vorher haben sie es angefasst, es ist alles kalt. Dann hat man ja alles aufgebaut und es produziert noch kein Hydrolat. Aber das Kind ist schon mit seiner Hand irgendwo am Kessel und sagt, kann ich noch mal? Und dann war es dann doch schon warm.
Und hier und da. Es gibt ja.
Kann ich nicht bestätigen.
Kleine sind größer.
Ja. Nö, der Kleinste ist ja auch erst 8 und ich destilliere schon eine ganze Weile. Ne?
Es kommt immer darauf an, ob die Kinder damit aufgewachsen und geprägt wurden schon, wie die Erziehung gelaufen ist. Bei meinen zum Beispiel habe ich mir auch nie Sorgen machen müssen, dass sie auf die Herdplatte tappern oder ähnliches.
Genau.
Die wussten genau, das ist heiß, da greifen wir nicht hin. Und so hat sich das ganze Leben gezogen. Sie haben sich nie irgendwie gröber verletzt, weil sie von vornherein wussten, was sie tun können und was sie eher lassen sollten.
Ich habe meine Kinder alle miteinander beim Kochen immer neben mir am Herd sitzen gehabt und habe denen gezeigt, guck, eine Zwiebel und dann geht ein bisschen in die Augen und Knoblauch und das Messer ist scharf und die Gewürze und die Herdplatte und das haben die alles von klein auf mitgekriegt und da gab es auch nie einen Grund, irgendwie an einen Unfall zu denken oder sowas. Die saßen einfach neben mir am Herd, während ich mein großes Küchenmesser hatte und meine Zwiebel geschnitten habe.
Ja, das ist mein Thema, wo ich gerne beim Bereich Kinder einsteigen würde. Wir sind heute so in unserer Gesellschaft mit allen möglichen beschäftigt, aber nicht so mit dem, ja, ich sag mal so mit dem Generellen. Und erst als ich dann eine Destille mal angeschleppt habe, dann haben wir geguckt, okay, ja, was macht der da? Und dann erzählt man natürlich, dass das Wasser zu Dampf wird und dass es dann im Kühler wieder zu Wasser wird, dass es dann abgekühlt wird und dass man das destilliert. Ja. Und dann kommt man zu den Pflanzen und man weckt sofort bei den Kindern eine Begeisterung. Aber man weckt gar nicht eine Begeisterung für etwas, was sie nicht wussten, sondern Kinder sind ja von Natur aus einfach neugierig. Und wenn man denen das ganz neutral erzählt und sagt, jetzt nehme ich mal, ich habe zum Beispiel im Frühjahr, destilliere ich auch gerne mal Anjas Liebling, ne, Weißdorn, ne, der ja so ein bisschen herzstärkend ist und Blutdruck regulierend und so weiter und so fort. Und dann sagt man, guck mal hier, das ist die Pflanze und da können wir jetzt bei dieser Pflanze, können wir die Blüten und die Blätter und wenn schon Beeren dran sind, wir können da alles mal abnehmen und dann packen wir das hier in den Kessel und dann dampft das Wasser dadurch und dann zieht das da Wirkstoffe raus, die dich auf eine gewisse Art und Weise beeinflussen und dann nehmen die den Geruch wahr und dann sehen sie, dass da plötzlich eine Flüssigkeit rauskommt und wenn man den Kessel aufmacht, sehen die, ja, guck, da kocht das ja und da kommt ja der Dampf und der wird dann wieder zu Wasser und einfach aus diesen ganzen Sachen heraus werden die wahnsinnig interessiert und ja. Dann stellen die natürlich auch fest, weil sie sich damit auseinandersetzen, okay, so ein Weißdorn heißt Weißdorn, weil da sind ganz schöne Dornen dran. Ne?
Genau.
Und dann natürlich habe ich dann vorher gesagt, Vorsicht, der ist extrem stachelig, dieser Busch. Aber dann gehen die auch vorsichtig ran und merken, okay, hier piekt's und da piekt's, aber die stecken sich halt den Dorn nicht 1,5 Zentimeter tief in den Finger oder so, weil sie halt damit anfangen, umzugehen. Und was ich dann auch immer wichtig finde, wir haben hier sehr viele Weißdornbüsche, dass ich dann immer sage, so ein bisschen von dem und ein bisschen von dem. Ja, aber wir können doch einfach hier von einem, da ist doch so viel dran. Ja, ich sag, aber es geht halt auch darum, dann mal ein bisschen aufzuteilen, hier ein bisschen und da ein bisschen, halt dieses Ganze ganzheitlich, und das finde ich sehr wichtig für die Kinder.
Sehr gut.
Die setzen sich mit allem dann auseinander.
Ja,
das sehr gut. Das finde ich extrem spannend.
Naja, wenn du alle Blätter und Blüten abnimmst, hast du auch keine Beeren mehr, ne?
Ja, genau. Naja, und so geht es dann halt weiter. Jetzt am Wochenende haben meine Kinder ein kleines Feuerchen im Garten gemacht, dann verbrannt und meine Tochter saß da mit einem Glas Wasser, wo der Finger drin war. Ich sag, guck mal, hier haben wir unser kleines blaues Sprühfläschchen. Ich mache dir mal ein bisschen Lavendel da drauf. Dann denken die erst, wie Lavendel, ne? Ja, und dann sprüht man es drauf und die schmerzlindernde Wirkung ist wirklich extrem. Also das ist dann auch, ne? Ja, guck, das hat Papa jetzt destilliert, das ist Lavendel. Wir sprühen es auch gerne abends auf die Kopfkissen, wenn die Kinder ein bisschen unruhig sind und besser schlafen wollen. Ne? Und das nimmt die Kinder so mit und bringt ihnen so viel, ja, wie soll man sagen, so viel Nähe zu Natur und sich selber und zum Körper und zu Pflanzen und zu dem, was man selber machen kann.
Genau, auch die Zuneigung und das Selbstgemachte, das Dabeisein,
ja.
Ne, weil man ist ja mittendrin, genau. Statt nur dabei.
Also wir, ja. Wir haben halt auch überall diese Verdampfer stehen in jedem Raum und dann auch die Kinder kommen dann, oh Papa, ich kann so schlecht schlafen, gerade jetzt das Alter so Richtung 10, 11, 12, 14, 15, wo die Kinder einfach auf durch die Hormonbasis abends hellwach sind und morgens einfach todmüde sind. Das ist halt ganz natürliche, das ist der ganz normale Rhythmus. Aber wenn die dann runterkommen und sagen, hast du noch ein bisschen Lavendel? Ich würde gerne ein bisschen Lavendel reinmachen. Und es wirkt. Ja, es wirkt einfach wunderbar. Der Geruch, man atmet das ein und denkt, das fühlt sich schon zu Hause an. Und ich weiß heute schon, das sind 25 Jahren, wenn meine Kinder irgendwann in ihrem Schlafzimmer nochmal Lavendel anmachen, denken die garantiert in 25 Jahren noch an ihre Kindheit.
Mit das, Sicherheit.
Das, ich habe ja bei meinen Kindern, die waren ja alle von Anfang an irgendwie dabei und haben eigentlich das Destillieren um sich rum gehabt und die Pflanzen und was wir halt immer getan haben. Aber wir haben dann in Buchenau, als wir das Museum gegründet hatten, dann waren ja auch die Nachbarkinder plötzlich dabei und haben angefangen, sich für zu interessieren. Und es ging eigentlich so, dass wir was Neues waren. Das war einfach spannend für alle, dass da plötzlich was passiert. Und die haben sich all diese Geräte angeguckt und irgendwann haben die gemerkt, dass bei uns im Garten ein Kühlschrank mit Getränken steht und wollten immer eins haben. Und ich habe dann gesagt, wenn ihr mir den Hof mit Blümchen vollmalt und mit Schmetterlingen irgendwas Schönes, dann dürft ihr euch immer ein Getränk raussuchen. Das war dann eigentlich die Abmachung, so einmal die Woche Samstag, dass die mir den Hof immer schön malen. Und das hat auch toll funktioniert. Was ich aber spannend war, dass die angefangen haben, sich fürs Destillieren zu interessieren, einfach dadurch, dass wir was machen. Und wenn wir dann diese Kinderbilder gesehen haben, wie die das Destillieren interpretiert haben oder wie die später aus Fimo kleine Knetdestillieranlagen gebastelt haben, weil das Thema einfach so faszinierend war, dass da mehrere Kinder aus der Nachbarschaft einfach immer da waren und von selber, ohne dass wir denen groß was erklärt haben, da weitergegangen sind und selber für sich rausgefunden haben, was wir da eigentlich tun mit den Destillieranlagen. War wirklich großartig und ich habe da immer noch auch ganz tolle so Straßenbilder, die gemalt hatten.
Ja, meine 16-jährige Tochter ist im Moment ganz begeistert. Ich weiß nicht, wie sie da drauf gekommen ist, von dem Thema Heilsteine und kniet sich da gerade rein. Und dann habe ich ihr gesagt, ich habe ja mein Lieblingsbuch, Die Kräuter in meinem Garten. Ich sage, wenn du da mal reinguckst, zu jeder Pflanze ist auch immer in der Regel irgendein unterstützender Stein genannt. Und so bringt man das dann wieder zusammen. Also ich gucke jetzt mal, wie lange es dauert, bis meine 16-Jährige dann mal auf die Idee kommt, jetzt ihre Steine mit meiner Destille zu kombinieren.
Ja.
Und es ist halt die Selbstwahrnehmung und dieses Generelle, was man so einfach das Grundsätzliche. Ne? Das finde ich sehr, sehr spannend, wie sich das entwickelt.
Meine Kinder sind ja größer mittlerweile. Da ist mein Sohn Elias zum Beispiel, der ganz früh schon mit mir angefangen hatte zu destillieren und es spannend fand. Der hat dadurch eigentlich seine Leidenschaft zur Natur entdeckt und ist bis heute im Gartenlandschaftsbau und Gärtner und findet das alles, was mit Pflanzen zu tun hat, einfach spannend. Also er destilliert nicht mehr, aber trotzdem hat er dieses Gefühl für die Erde und dieses Schaffen und die Natur und was da ist, einfach komplett behalten. Und mein anderer Sohn Joshua, der ist jetzt nach Spanien ausgewandert, der hat früher auch Alkohol gebrannt und solche Sachen mit Turbohilfe und so einfach aus Interesse. Der ist natürlich auch schon wesentlich älter jetzt und da darf der das. Und der ist jetzt nach Spanien ausgewandert und destilliert in Spanien in einem kleinen Ort und ist da jetzt sozusagen der Destilliermeister. Also er destilliert ätherische Öle aus den Pflanzen, die da in der Region wachsen und füllt das Ganze in kleine Sprayfläschchen und verkauft das dann an Leute, die sich dafür interessieren, was er da macht. Und ist auch sehr spannend, wie das gewachsen ist.
Das wäre wahrscheinlich auch etwas für etwas größere Kinder, sich mit der Alkoholdestillation auseinanderzusetzen, zumindest in der Theorie einmal, bei uns sogar in der Praxis. Ich glaube, das ist für 16- bis 18-Jährige, ich weiß, ist in dem Alter noch nicht unbedingt legal, aber durchaus ein interessantes Thema, sich da mal heranzutasten und dann eventuell auch auf die Kräuter und Pflanzen zu kommen. Denn ich denke, umgekehrt wird es in der Altersgruppe schwierig, sich zuerst für die Kräuter zu begeistern.
Also da ist ja was ich nie verstanden habe, weil wir in Deutschland nicht mit Alkohol destillieren dürfen, das aber zum normalen Ausbildungsmaterial in der 8. Klasse in der Schule gehört. Da ist im Chemieunterricht einfach der Lehrer dann da, der mit einer illegalen großen Destillieranlage am Tisch Alkohol brennt aus irgendeinem Wein. Und meine Tochter in Franken, die hat natürlich da auch in der Schule gelernt, wie man Wein macht. Also die können sowohl die Grundlage für den Alkohol machen, Wein, und die wissen, wie das funktioniert und was da die Unterschiede sind. Und die haben auch gelernt, wie man Alkohol draus brennt. Und angeblich dürfte jeder mal seinen Finger reintauchen und probieren.
Das ist ja auch in der Destillateurslehre bzw. Brennmeisterlehre durchaus vorgesehen, dass man auch im Lehralter von 14 bis 16 Jahren da mal den Finger reinhält. Also ist nicht ganz so ungewöhnlich und gehört zu manchen Berufen dazu. Wir hätten die Diskussion gehabt im Biologieunterricht, weil da eben auch die Frage bei der Hefe bzw. bei den Zellen aufgetaucht ist, was macht man eigentlich damit? Und da hätten wir ganz spannende Experimente machen können, ist allerdings hier im Schulunterricht, zumindest in den Schulen, die ich jetzt so im näheren Umfeld habe, nicht gewünscht und nicht erlaubt, dass man in diese Richtung mit den Kindern experimentiert.
Meine kleine Tochter, die geht in eine freie Schule und in der freien Schule ist es eigentlich gewünscht, dass Eltern mitmachen und auch zeigen, was die können. Und die haben ein fantastisches Chemielabor und es hat eigentlich jemand gefehlt, der kocht. Und dann hatte ich vorgeschlagen, dass ich da ja dabei sein könnte und theoretisch das Labor nutze und so eine Art Naturunterricht gebe, wo man dann halt einfach lernt, was man aus der Natur nehmen kann, wie man die ganzen Pflanzen verarbeitet und dann halt auch ein Mittagessen am Schluss bei rauskommt, so einmal oder zweimal die Woche. Und da waren eigentlich alle ziemlich begeistert, es hätte fast funktioniert, hat sich aber am Schluss dann doch nicht entgeben, weil die Distanz einfach zu groß war zwischen da, wo die Schule ist und meine Tochter wohnt und mir in meinem Destilliermobil damals und meine Ex sich auch ein bisschen quergestellt hatte. Aber die Möglichkeit fand ich großartig, dass da in einer freien Schule doch auch die Möglichkeit bestehen würde, sowas zu unterrichten.
Also ich muss ja gestehen, ich habe in meiner Schulzeit, wir haben nie das Thema, wie Alkohol entsteht, gehabt oder ich habe nicht aufgepasst, aber ich glaube, in dem Alter hätte ich bei dem Thema definitiv aufgepasst. Und bevor das Thema Destillieren bei mir kam, hatte ich eigentlich gar keine Ahnung. Ich habe es zwar getrunken, aber ich wusste gar nicht, wo das herkommt. Also egal ob Whisky oder Korn oder Weinbrand, ich wusste gar nicht, wie es funktioniert und auch nicht wie so ein Apfel- oder Obstler-Schnaps. Ich war ja mal, mein erster Urlaub, habe ich ja schon mal erzählt, mit meiner Liebsten war ja in Österreich, wo die Wirtin uns dann am letzten Tag einen selbstgebrannten Obstler gemacht hat, ne? Der war oder serviert hat. Der war richtig gut. Aber ich hatte gar keine Ahnung, wie das entsteht und wie man das macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber umso spannender wäre es natürlich jetzt. Aber gut, jetzt braucht man sich nicht mehr damit auseinandersetzen.
In unserer Kinderbuchsammlung hat sich ein tolles Kinderbuch angesammelt. Also das ist eine ganze Serie. Das sind Geschichten aus dem Elfenwald oder dem Feenwald oder Märchenwald oder so. Also das sind mehrere Bücher, die haben alle so einen sehr ähnlichen Namen. Und das sind tatsächlich die Zwerge, die dann die Äpfel ernten und die nicht alle gleichzeitig essen können und dann versuchen, eine Lösung zu finden, wie sie
genau,
die verarbeiten.
Genau, das hast du mir mal gezeigt, ja.
Ja, kennst du das?
Ja, also das hast du mir mal mitgebracht.
Die gehen am Schluss mit dem Igel zusammen, der da eigentlich zu viele Äpfel hat, zum Destillieren und machen da wirklich ernsthaften Schnaps draus. Da sind Destillieranlagen gezeigt, das kommt dann auch in Fässer rein und am Schluss, wenn die fertig sind, feiern die alle und probieren das und dann kriegen die alle rote Nasen und liegen am Tag ein bisschen verkatert rum dann am nächsten Tag. Und es ist großartig, wie da in diesem Buch von 1980 oder so einfach das Destillieren völlig normal gezeigt wird und ja, man halt auch tatsächlich aus draus lernen kann, wie man Äpfel destilliert.
Ich sage, voll, das ist sehr umfänglich, das wird ja inklusive Mais und allem, wird das in diesem Kinderbuch da erzählt, dass sie die Äpfel ja in die Tonne schmeißen und zusammenpacken. Und
gemalt.
Ja, genau, und gemalt, also echt spannend.
Und das Tolle ist, dass dann danach ja weiter destilliert wird, weil dann haben die nämlich alle diese roten Nasen und sind verkatert oder krank halt irgendwie am nächsten Tag, weil die zu viel davon getrunken haben. Und dann kommt der Alchemistenzwerg aus dem Ort oder der Zauberer, der die alle wieder gesund zaubert und der destilliert dann nämlich auch nochmal irgendwelche Kräuter und macht da draußen Zaubertrank.
Großartig. Aber du warst nicht der Buchautor, oder?
Nein, aber ich habe tatsächlich mal versucht, die Rechte für die Bilder zu bekommen und das ist unmöglich, weil der Verlag hat, glaube ich, pleite gemacht. Diese Kinderbücher wollte keiner haben, ich weiß es nicht. Jedenfalls wurden die Rechte an so einen random Verlag irgendwas nach Amerika verkauft und da meldet sich keiner, wenn man fragt, ob man die Bilder abdrucken darf oder so. Aber großartige Bücher gibt es immer noch auf dem Flohmarkt oder Secondhand oder so, Geschichten aus dem Märchenwald. Und ich habe noch was Tolles entdeckt, es gibt nämlich auch in Baba Papa zum Beispiel. Baba Papa hat das Problem beim Destillieren, dass das einfach ganz normal ist und die destillieren, die haben dann ein Problem, Flaschen zu finden, wo die ihre Destillate abfüllen können, weil die destillieren einfach Düfte, jede Menge Parfüms und alles Mögliche und destillieren das einfach, das ist gar nicht das Thema. Die haben dann nur am Schluss so viel Destillate, dass die nicht mehr in Flaschen kriegen und dann lernt Baba Papa mit seinen Kindern, wie man Glas macht, dass die das schaffen, ihre Destillate aufzubewahren. Fand ich auch sehr toll.
Das Problem kommt ja wahrscheinlich einigen von uns sehr bekannt vor, dass die Flaschen zur Neige gehen, bevor die Destillate aufhören zu fließen.
Ja.
Allseits bekanntes Phänomen, wenn man sich wirklich öfter mit der Thematik beschäftigt und man hat gar nicht so viel Stauraum, wie man eigentlich Hydrolate und ätherische Öle gewinnen könnte. Da wäre es manchmal hilfreich, Glasbläser zu sein und selbst auch ein bisschen beisteuern zu können.
Mein ja, Problem schön. Ist immer, ich destilliere mal viel und nutze es dann gar nicht so. Also bis auf Wacholder und Koriander, wo natürlich jetzt hier ein Wettstreit ist. Aber ich habe sehr viel, wo ich dann sage, oh Mann, das hätte es auch nochmal nutzen können. Also man muss sich wirklich hinstellen, dass man es in unmittelbarer Griffnähe hat.
Aber das ging mir ja auch so.
Du hast doch den Thymian ganz viel, damit du den auch in der Raumbeduftung hast und damit ja auch eine Desinfektion und Raumklärung hast. Gerade so Erkältungszeit und sowas dann, ne?
Wenn du jetzt 200 Gramm Thymian destillierst und du machst da 400 Milliliter Hydrolat von und dann, ich sag mal, hast du ja bei 200 Gramm, je nachdem, so zwischen 5 und 8 Milliliter ätherisches Öl, würde ich sagen. Das ist ja auch fast ein Jahresvorrat. Also
das ist ja noch länger, weil das Thymianhydrolat ist ja so antibakteriell, dass das selber nicht mehr kaputt geht. Du kannst es ja 3 Jahre stehen lassen.
Du okay. musst es doch in die Küche.
Ja, aber wie gesagt, wenn du dann halt mal sagst, ich will mir jetzt mal einen Vorrat mit Thymianöl machen, Thymian, ätherisches Öl vom Thymian, um es mal richtig zu sagen. Das ist ja, wenn du 10 Milliliter hast, was brauchst du denn? Du packst dir meine Hustenmedizin, wie ich sie immer nenne, da packe ich, glaube ich, maximal 3 bis 5 Tropfen rein. Mhm. Was ist ein Tropfen?
Das Gute ist ja, wenn du dann weißt, dass du Koriander magst, dann hast du da ja einen Bedarf und dann kannst du den ja auch selber abdecken und dann destillierst du halt einfach mehr Koriander und irgendwann hörst du halt auf zu destillieren, was in deinem Garten wächst, wenn da Sachen sind, die du nicht brauchst. Und dann kannst du deinen eigenen Bedarf ja so ausloten und irgendwann ist klar, du destillierst jetzt Koriander, weil deine Frau den trinkt.
Genau, ja. Fertig. Ich mache mir jetzt eine Korianderplantage hier und noch Wacholder dabei und dann bin ich glücklich.
Jeden Tag.
Und was ich vergessen habe, habe letztes Mal versprochen, ich mache meinen Weihnachtsschnaps hier und trinke den. Und ich habe ihn noch gar nicht gefunden.
Wer weiß, vielleicht war die Frau da auch schneller.
Das kann, ja, die mag vor allem Zimt, Nelke. Das kann natürlich auch sein. Schatz, wo du mich jetzt gerade hörst, ich suche ein kleines Fläschchen mit Weihnachtsschnaps. Hast du ihn gehabt?
War er? Ja.
Womit wir zum Ende der Folge wieder den Bogen zum Anfang spannen können.
Was?
Ja, wir jetzt sind schon auf fast 36 Minuten.
Ich habe da aber noch was zu sagen.
Ja, wenn du noch dich kurz hältst, dann können wir noch das anhängen.
Also es gehört auf jeden Fall dazu und ist wichtig. Also ich sage jetzt mal ganz kurz, dass in Asterix-Heftchen, in Donald-Heftchen, in Spirou, in allen möglichen Comics Destillieranlagen zu finden sind, wenn man erstmal guckt. Was aber viel wichtiger ist vielleicht für uns in Deutschland, ist die Sendung mit der Maus. Die habt ihr bestimmt alle gesehen, wie ihr selber Kinder wart, oder? Und in der Sendung mit der Maus wird so viel über das Destillieren erklärt, wenn man die über die 20, 30 Jahre verfolgt, die es die gibt, dass das sehr beeindruckend ist. Und die hatte mich schon als Kind fasziniert, wenn da erklärt wird, wie man dann auch aus Erdöl Öl destilliert oder irgendein Auto mit Plastik, die haben Plastikmüll rückdestilliert und damit ein Auto betrieben.
Die Folge mit dem Eukalyptus gesehen, das war auch sehr begeistert.
Die hatten zwar eine hässliche Destille, aber die Folge ist großartig. Genau.
Die Destille war irgendwie unterirdisch.
Da sollten wir, glaube ich, ein eigenes Thema darüber machen, Destillen in Film und Fernsehen. Da würde es ja wahrscheinlich auch sehr viel zu sagen geben, was jetzt auf jeden Fall noch den Rahmen sprengen würde.
Wenn wir Bücher mit dazu nehmen, haben wir bestimmt eine halbe Stunde voll.
Tja, dann notiere ich mir das gleich und wir werden es in einer der nächsten Folgen vielleicht einmal aufgreifen können.
Ja, machen wir gleich nächste Woche, ist toll.
Ja, ist okay. Dann haben wir schon einen Plan für die nächste Folge. Ihr könnt euch darauf freuen. Die entsprechende Pflanze werden wir uns noch raussuchen. Wird schwierig werden, da etwas Passendes zu finden, aber irgendwas wird uns schon noch unterkommen, dass es wert ist, ausgiebiger behandelt zu werden. Ansonsten, wenn ihr Wünsche, Anregungen, Beschwerden, wobei ich hoffe, dass es keine Beschwerden gibt, noch habt, könnt ihr die gerne an fear@destillatiere.de richten oder über unsere Facebook-Seite in den Kommentaren unter den Pilon-Postern. Wir freuen uns immer auf Rückmeldungen von den Zuhörern und Zuhörerinnen, wie euch die Sendungen gefallen und ob wir vielleicht irgendetwas ausgiebiger behandeln oder anders angehen sollten. Bleibt ansonsten nur noch, uns fürs Zuhören zu bedanken. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß an dieser Folge. Es gab einiges Interessantes zu erfahren und alle, die Kinder haben und diese auch bei der Destillation mit dabei haben wollen, können ja auf die Erfahrungen von Kai und Marc zurückgreifen und vielleicht das ein oder andere auch in ihren Ablauf dann mit übernehmen.
Und Kinder, die noch nicht 14 sind, sind auch nicht strafbar, wenn die Alkohol destillieren.
Super, Kai, ich habe zwei davon, perfekt, danke.
Muss doch mal gesagt werden.
Genau, Papa hat euch das verboten, dass ihr hier jetzt die Maische ansetzt. Und
Maische ist, glaube ich, noch erlaubt.
Ja, stimmt, Maische ist erlaubt. Genau, habe ich euch nicht gesagt, die Maische kommt nicht in die Destille? Habe ich euch das nicht gesagt?
Du musst halt ganz, ganz kleine Gärbehälterchen nehmen, sonst können sie die nicht in die Destille kippen.
Ja, oder ich stelle halt den Fruchtwein hin und sage, das ist natürlich auch gut, dieser Fruchtwein kommt mir auf gar keinen Fall in die Destille. Papa geht eben mit dem Hund, aber der Fruchtwein kommt nicht in die aufgebaute Destille.
Genau, und Schluss jetzt, sonst machen wir uns doch noch strafbar.
Genau, bevor wir da jetzt noch auf weitere dumme Gedanken kommen, beenden wir das Ganze. Ich sage mal Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal.
Schöne Woche.
Ich grüße meine Kinder und meine Frau. Tschüss.
So. Tschüss, lasst euch gut gehen.